ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Ich hatte durchaus in meiner Laufbahn bislang noch mit anderen Tötungsdelikten, auch mit Morden zu tun. Aber gerade dieser mit den Umständen und auch den handelnden Personen, das sind schon jeweils Ausreißer nach oben, sodass man das durchaus sehr weit, wenn nicht gar auf der Spitze, entsprechend einordnen kann.
Ich mache seit heute über 20 Jahren Radio. Auch bis zu dem Zeitpunkt gab es Mordfälle, es gab krasse Mordfälle. Aber dieser war einer, den man so noch nicht erlebt hat.
Er war sicherlich einer der gefährlichsten Täter, der in meiner bisherigen kriminalistischen Laufbahn vor mir saß. Er war von Anfang bis Ende eiskalt in der Tatausführung und Tatplanung. Sowas sieht man nicht sehr oft.
Wenn selbst erfahrene Ermittler, Journalisten und Polizeisprecher so über einen Kriminalfall sprechen, dann muss der Fall, in dem sie ermittelt und recherchiert haben, tatsächlich außergewöhnlich sein. Denn nicht nur, dass sie alle verfügbaren Mittel und Wege aufbringen, um ihn zu lösen, es gibt auch noch eine überraschende Wendung, mit der keiner der Beteiligten gerechnet hat. Damit herzlich willkommen zum Podcast ARD Crime Time, dem Podcast mit herausragenden Recherchen zu echten Kriminalfällen, werbefrei zu hören in der ARD Audiothek. Unser heutiger Fall führt uns nach Zwickau im Westen von Sachsen, nahe der Grenze zu Thüringen. Und mein heutiger Gesprächsgast hat hierzu lange recherchiert und viele Interviews geführt und am Ende ist daraus ein Film entstanden. Sandro Gerber ist bei mir im Studio. Hallo Sandro, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo Anne, sehr gern.
Bevor wir ins Detail gehen, noch ein Hinweis. In unserer heutigen Folge geht es auch um sexuelle Gewalt. Wenn das für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, problematisch sein sollte, dann hören Sie vielleicht eine unserer anderen Folgen. Sandro, du bist als Journalist in ganz vielen verschiedenen Themenbereichen unterwegs, unter anderem eben auch True Crime. Wenn du an diesen Fall zurückdenkst, 2011 hat er sich zugetragen, dein Film ist von 2017, das liegt jetzt also schon eine ganze Weile zurück. Ohne zu viel vorwegzunehmen, wie hast du denn die Arbeit an diesem Fall noch in Erinnerung?
Begonnen hat alles eigentlich wie immer. Die Redaktion hört von einem Fall, überlegt dann, ob er für einen Film in der Reihe Die Spur der Täter umsetzbar ist. In diesem Fall gab es dann sehr schnell mehrere Protagonisten, die ihre Mitwirkung signalisiert haben. Polizei, Staatsanwaltschaft und auch Rechtsmediziner. Und das ist längst nicht immer selbstverständlich. Und dann gab es sogar noch Bekannte aus dem Umfeld des Opfers und auch Menschen, die den Täter kannten. Hinzu kommt die dramatische Geschichte des Falls, die unbedingt erzählt werden sollte, zumindest aus unserer Sicht.
Also sehr viele, sehr kleinteilige Punkte und Aspekte, die du da in diesem Film verwoben hast. Wir gehen in der Zeit zurück. Es ist der 13. Februar 2011, ein Sonntag und früher Morgen. Da meldet eine Autofahrerin ein Feuer nahe eines Waldes. Sandro, wo sind wir genau?
Wir sind in einem ganz kleinen Ort in Lauenhain. Das liegt ungefähr circa 15 Kilometer nördlich von Zwickau, ganz nah an der Grenze zu Thüringen. Ziemlich verlassen, vor allem natürlich nachts gegen 2 Uhr. Da brennt es am Rande eines Waldes, ist ein Feuer. Eine Autofahrerin, die kommt da lang, die sieht das Feuer, macht sich Sorgen, dass das Feuer vielleicht auf den ganzen Wald übergreifen könnte. Aber sie traut sich nicht auszusteigen. Sie hat Angst, aber stattdessen ruft sie ihren Vater an. Der ist bei der Feuerwehr Ortswehrleiter. Und den verständigt sie über den Brand.
Er kommt dann auch und geht natürlich näher an das Feuer ran. Sandro, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie groß ist das Feuer? Wie sieht es da aus? Du sagtest, sie hat Angst, dass das auf den Wald übergreifen könnte?
Naja, trotz allem ist es nicht allzu groß. Deswegen hat die Frau auch irgendwo gezögert, gleich die Feuerwehr, also das große Paket sozusagen zu bestellen, sondern sie hat erstmal nur ihren Vater angerufen. Es war so ein Feuer, man muss sich das so vorstellen, Feuer, als würde jemand irgendwas illegal verbrennen wollen. Etwas größer als ein Lagerfeuer. Aber eben halt ein Feuer. Und wie gesagt, die Autofahrerin ruft ihren Vater an, weil sie denkt, es geht nicht von allein aus. Der Vater kommt, schaut, ob jemand noch im Wald ist. Er guckt, ob sich da vielleicht jemand versteckt hat, der das Feuer gelegt hat. Und dann sieht er in den Flammen etwas, was nach seiner Meinung ein menschlicher Körper sein könnte. Und da ruft er natürlich umgehend die Polizei und seine Feuerwehrkameraden.
Und wie geht die Feuerwehr dann in der Situation vor? Das ist ja ziemlich schwierig, weil einerseits muss natürlich das Feuer gelöscht werden, andererseits zerstört das natürlich gleichzeitig alle Spuren.
Sie versuchen sehr vorsichtig zu löschen mit Pulver, sodass möglichst wenig Spuren vernichtet werden. Das ist natürlich schwierig, weil man weiß ja, heutzutage gibt es Täter, die Pulverfeuerlöscher benutzen, um Spuren zu verwischen. Aber gut, sie müssen es löschen, versuchen dies vorsichtig. Die Polizei ist dann auch da, man stimmt sich ab und dann beginnt die Spurensuche.
Wie sieht das da aus? Welches Bild zeigt sich da den Ermittlern?
Es ist tatsächlich eine Leiche, die da im Feuer liegt, mit starken Verbrennungen, Verbrennungen vierten Grades. Es ist eine Frau, die offensichtlich unbekleidet ist. So zumindest hat es mir damals der leitende Ermittler im Interview beschrieben.
Und der Ermittler, der da am Ort des Geschehens ist, das ist Kriminalhauptkommissar Jan Staus von der Polizei Zwickau. Wir haben ihn eingangs auch schon gehört. Er ist, wie du gerade sagtest, der leitende Ermittler in diesem Fall und hat dir in einem Interview beschrieben, was ihm in diesen ersten Minuten dort noch aufgefallen ist.
Wir haben uns dann also beim Eintreffen des Rechtsmediziners zunächst darauf konzentriert, eine grobe Leichenschau vor Ort durchzuführen. Wir konnten also dabei feststellen, dass es eine junge Frau ist mit längeren schwarzen Haaren. Die Haare waren teilweise rötlich-violett eingefärbt. Weiterhin wies dieser Körper zahlreiche Tattoos und Piercings auf. Auch konnten wir Schmuckgegenstände an der Leiche feststellen.
Aber wer diese Frau war, das konnte Jan Staus noch nicht feststellen.
Nein, das konnte er nicht. Es gab nichts im Umkreis, was auf diese Frau hindeutete. Keine Tasche, keine Papiere, nichts. Die Leiche ist dann schnell in die Rechtsmedizin nach Leipzig gebracht worden, da das Wetter ziemlich schlecht war. Es nieselte leicht damals, war da auch Eile geboten, denn Regen kann ja Spuren vernichten, insbesondere ja auch biologische Spuren, die können dann verwässert werden. Also deswegen wurde das dann auch ziemlich schnell gemacht.
Und als die Ermittler dann die Leiche bergen und anheben, da entdecken sie noch Stoffreste. Das beschreibt Kriminalhauptkommissar Jan Staus.
Die Stoffreste hatten so ein leichtes Blumenmuster. Wir waren uns relativ schnell einig, dass es offensichtlich keine Bluse, kein T-Shirt ist, sondern möglicherweise, dass es sich um Bettzeug handelt, also im Bettbezug oder im Bettlaken, sowas in der Art.
Wir bleiben gedanklich noch an diesem Ort, wo die Feuerwehr die Leiche gefunden hat. Die Ermittler versuchen trotz dieses ungünstigen Wetters noch Spuren zu sichern. Was können Sie da noch so finden oder feststellen?
Die Ermittler finden tatsächlich etwas. Sie finden einen Kanister, der offensichtlich mit Benzin gefüllt war. Dieses Benzin wurde dann vermutlich zum Anzünden genutzt. Ansonsten gibt es noch Reifenspuren auf der Wiese. Und die werden dann später nochmal interessant werden. Insgesamt war es für die Polizei sehr schwierig, da die Spuren zu sichern. Der Ermittler hat es mir so beschrieben, es lag viel rum. Es war wie ein Ort für Müllablagerung. Also es gab Kronkorken, Zigarettenstummel, viele andere Sachen, die der Leiche möglicherweise oder mit ziemlicher Sicherheit der Tat nicht zugeordnet werden konnten. Insofern war das Ganze ziemlich schwierig. Die Polizei hat dann noch einen Spürhund eingesetzt, um festzustellen, wohin der Täter möglicherweise geflohen sein könnte.
Du hast jetzt gerade schon das Wort Täter benutzt. Das heißt, es steht für die Ermittler außer Frage, dass hier eine Straftat passiert ist.
Davon gehen die Ermittler damals sofort aus. Einen anderen Schluss lässt diese Situation, in der die Leiche gefunden wurde, gar nicht zu.
Das heißt, jetzt ist es früher Sonntagmorgen und das passiert alles in kurzer Zeit und es passiert alles parallel. Die Leiche ist beispielsweise schon in die Rechtsmedizin oder auf dem Weg dorthin und wird da untersucht. Gleichzeitig geht die Polizei noch weiteren Ansätzen nach. Was unternehmen Sie da noch?
Einerseits versuchen Sie, sich Videoaufnahmen zu beschaffen von Tankstellen im Umkreis von rund 15 Kilometern, also bis nach Zwickau. Sie hatten die Hoffnung, dass Sie da auf den Überwachungsaufnahmen möglicherweise jemanden sehen, der einen solchen Kanister in den letzten Tagen, letzten Stunden betankt. Sie befragen die Frau, die das Feuer entdeckt und gemeldet hat. Gegen 2 Uhr war das ja, 2.30 Uhr. Und das Feuer hat vermutlich schon, das haben sie dann später festgestellt oder rekonstruiert, schon 2 bis 3 Stunden gebrannt. Sie gleichen außerdem Vermisstenanzeigen ab mit den Merkmalen, die sie bis dahin an der Leiche gefunden haben. Aber es gibt halt keine Hinweise bisher, wer die Tote sein könnte, aber nur für kurze Zeit.
Was passiert dann?
Gegen Mittag desselben Tages ändert sich das alles. Es gibt plötzlich mehrere Vermisstenmeldungen, die eine junge Frau betreffen. Darunter ist auch eine Frau, die ihre Tochter vermisst, die ihre Tochter sucht. Mit ihr hat Jan Staus gesprochen und eben Merkmale abgeglichen.
Die Situation war äußerst schwierig. Ich bot ihr auch an, ein Kriseninterventionsteam, ein Pfarrer oder irgendein Beistand. Das lehnte sie aber ab. Sie nahm sehr wohl die Worte auf, hat sie aber wahrscheinlich nicht realisiert, dass die Tote im Wald ihrer Tochter ist und war sofort bereit zu einer Zeugenvernehmung.
Also vermutlich eine Art Schockzustand, in dem sich die Mutter in dem Moment befunden hat, wie es Jan Staus hier erzählt. Sie macht aber trotzdem, wie gesagt, eine Zeugenaussage. Welche Details erzählt sie denn hier noch zu ihrer mutmaßlich ja Tochter, die da gefunden wurde?
Die Tote heißt Susanne P., ist 23 Jahre alt, aus Zwickau. Sie hat als Ergotherapeutin in einem Pflegeheim gearbeitet und war damals sehr glücklich, diese Stelle dort bekommen zu haben, denn sie hatte sich erst wenige Monate vorher dort beworben. Sie war sehr beliebt unter den Einwohnern im Heim, im Pflegeheim. Sie galt als zuverlässig. Und ja, sie war eine attraktive junge Frau, sie ist gern tanzen gegangen und es war wohl auch bekannt, oder das hat zumindest die Mutter erzählt, dass sie bis zum Jahreswechsel 2010-2011 eine längere Beziehung hinter sich hatte, die endete sozusagen und mittlerweile war sie neu verliebt.
Das heißt, wenn ich das jetzt mal so schlussfolgern darf, es gibt im näheren Umfeld eigentlich zwei Menschen, die für die Ermittler vermutlich interessant werden. Das ist der aktuelle Freund und ihr Ex-Freund, oder?
Richtig. Mit dem Ex-Freund soll es bei der Trennung auch Streit gegeben haben. Er soll sie geschlagen haben vorher, deswegen kam es vielleicht auch zur Trennung. Man hat sich dann noch um einen Fernseher gestritten, unter anderem. Und das sind so Sachen, da werden die Ermittler natürlich hellhörig und gehen der ganzen Geschichte intensiver nach.
Was bedeutet das konkret, dem intensiver nachgehen?
Ja, sie wollen natürlich herausfinden, wer ist dieser Ex-Freund und fangen dann an, nach ihm zu suchen. Das war allerdings gar nicht so einfach, denn er hatte zu dieser Zeit keinen festen Wohnsitz. Dann kommt noch etwas anderes. Gleichzeitig, noch an dem Sonntag, erscheint der aktuelle Freund von Susanne P. auf der Dienststelle, um seine Freundin als vermisst zu melden. Nachdem seine Beschreibung passt auf die Tote, vernimmt Jan Staus auch ihn.
Und darauf lässt sich der Mann dann auch ein. Allerdings ist Jan Staus ihm gegenüber erstmal ein bisschen misstrauisch, hat er sich erinnert im Interview. O-Ton 5, Staus, neuer Freund.
Es war so, dass er grundsätzlich auf meine Fragen eine gewisse Bedenkzeit hatte von etwa 10, 15 Sekunden, bevor er antwortete, das ist ungewöhnlich. Und so habe ich mich dann entschlossen, in Absprache mit den Vorgesetzten, dass wir parallel zur Vernehmung mit einem Team seine Wohnung aufsuchen, diese durchsuchen nach möglichen Tatspuren, tatrelevanten Spuren. Damit war er auch einverstanden. Er war dann auch im Weiteren einverstanden mit dem Auslesen seiner Handydaten. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, dass er einfach mit dieser Situation vielleicht überfordert war. Er war auch geschockt von dieser Nachricht.
Das kann man so sagen. Es war ein richtiger Schock für ihn, logischerweise. Er lässt dann außerdem noch eine DNA-Probe von sich nehmen. Also er macht alles mit, was man machen kann. Und das zeigt auch ziemlich deutlich, wie unterschiedlich Menschen in so einer extremen Situation reagieren. Also für ihn war es ein ganz, ganz schlimmes Ereignis, was man natürlich auch nachvollziehen kann. Neben der Mutter und dem neuen Freund von Susanne P. ist dann auch noch eine Freundin von ihr an diesem Sonntag auf der Dienststelle erschienen.
Also eine Freundin von Susanne P. kommt auch noch zur Polizei am Sonntag. Was hat sie denn für Informationen für die Ermittler?
Sie schildert die letzten Stunden, die sie mit Susanne P. verbracht hat. Sie waren gemeinsam tanzen am Freitag, den 11. Februar. Bis in die frühen Morgenstunden ist das gegangen. Dann wollten sie nach Hause gehen, das haben sie auch gemacht. Und wie immer haben sich dann Nachrichten geschrieben, bin gut angekommen, du auch. Und das sollte auch diesmal so sein, nur ist das nicht passiert. Die Freundin hat die Nachricht geschrieben, dass sie gut angekommen ist. Allerdings hat sie von Susanne keine Rückmeldung erhalten. Sie war dann sehr besorgt, weil sie ja auch wusste, dass Susanne am Samstag Dienst hatte. Und sie hat dann bei der Arbeit von Susanne angerufen und hat dort erfahren, dass ihre Freundin nicht zum Dienst erschienen ist.
Das heißt, nach dieser Info, dass sie auch nicht zur Arbeit gekommen ist, in Kombination mit der fehlenden Nachricht, lässt sie dann so unruhig werden, dass sie zur Polizei geht.
Richtig. Und dann kam noch etwas hinzu. Der neue Freund von Susanne hat sich auch bei ihr gemeldet. Die beiden kannten sich also auch untereinander. Susanne wollte nämlich nach der Disco zu ihrem neuen Freund, ist aber auch dort nicht erschienen. Und so ist es dann so gewesen, dass im Prinzip sich beide entschlossen haben, zur Polizei zu gehen.
Fassen wir noch mal kurz zusammen. Wir wissen, die Tote ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Susanne P., eine junge Frau aus Zwickau. Sie war von Freitag auf Samstag mit ihrer Freundin tanzen, wollte noch zu ihrem Freund im Anschluss, ist aber nie dort angekommen. Und Sonntag, 2 Uhr nachts, wird ihre Leiche dann nahe eines Waldes bei Zwickau gefunden. Die Leiche wird ja noch in der Nacht oder am frühen Sonntagmorgen in die Rechtsmedizin gebracht. Was wird da alles untersucht?
Die Untersuchung in der Rechtsmedizin erfolgt natürlich nach strengen Regeln. Da wird erst äußerlich geschaut, welche Hinweise an der Leiche möglicherweise schon erkennbar sind auf das Verbrechen. Das ist hier sehr schwierig gewesen, wegen der schweren Verbrennung 4. Grades. Die Tattoos, Piercings und der Schmuck, also die Ringe, all das war allerdings noch erkennbar. Und was noch auffällig war, ist, dass die Leiche in einer Art Hockposition aufgefunden wurde. Das heißt, die Beine waren zum Körper hin angezogen. Da gibt es natürlich aber eine einfache Erklärung, das haben mir die Rechtsmediziner erklärt. Durch starke Hitze ziehen sich die Muskeln zusammen und verkürzen sich sozusagen, was dann wiederum die Gelenke zusammenzieht oder besser gesagt beugt, sodass man, wie die Rechtsmediziner sagen, in einer Art Fechterstellung sich dann befindet.
Das also sind die ganzen äußerlichen Merkmale und Erkenntnisse und danach beginnen Sie dann mit der Sektion.
Genau. Die findet damals in der Rechtsmedizin in Leipzig statt, zu zweit, nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das ist bei gerichtlich angeordneten Obduktionen immer so. Das ist in der Strafprozessordnung in Deutschland so geregelt. Und in der Rechtsmedizin beginnt dann also die Suche nach den Hinweisen auf die Todesursache, aber auch nochmal auf die Identität, beschreibt Rechtsmediziner Ronny Bayer.
Im Rahmen der Sektion stellen wir dann zudem fest, ob Operationen durchgeführt wurden in der Vergangenheit, ob möglicherweise Implantate im Körper vorhanden sind, die einen Rückschluss auf die Identität zulassen. Wir nehmen den Zahnstatus des Leichnams auf, um den mit gegebenenfalls Behandlungsunterlagen vergleichen zu können. Und wir nehmen Proben für molekulargenetische Untersuchungen, um die Identität zu sichern.
Molekulargenetische Untersuchung heißt also unter anderem, Sie nehmen DNA-Proben und die Rechtsmediziner nehmen noch weitere Untersuchungen vor.
Es wurden durch chemische Untersuchungen letztlich der Einsatz eines Brandbeschleunigers nachgewiesen. Wir haben im Rahmen der Sektion auch die Vitalitätszeichen eines Brandausbruchs bzw. der Brandeinwirkung geprüft und haben festgestellt, dass also die Brandeinwirkung zu nicht mehr zu Lebzeiten, sondern bereits nach dem Versterben der Person aufgetreten ist.
Das heißt also nochmal übersetzt sozusagen, sie war schon tot, als sie angezündet wurde. Und wir erinnern uns an den Kanister, der an der Stelle gefunden wurde. Also sie ist auch mit einer brennbaren Flüssigkeit tatsächlich übergossen worden. Können die Rechtsmediziner denn noch ausmachen, woran sie gestorben ist?
Das können sie. Sie ist erstickt. Das können die Rechtsmediziner tatsächlich noch herausfinden. Sie ist also im Prinzip erdrosselt worden, erwürgt worden und noch etwas.
Im Rahmen der Sektion wurden Abstriche vom Genital gemacht. Hier war zunächst der Vortest. Das ist ein Test auf das sogenannte PSA, prostataspezifisches Antigen, die positiv ausgefallen sind. Das ist also ein Vortest, der das Vorhandensein von Spermaflüssigkeit nachweist, ohne dass dieser qualitative Nachweis einer konkreten Person zugeordnet werden kann.
Also es kam noch zu Geschlechtsverkehr, das bedeutet dieses Testergebnis, aber es sagt nicht mit wem. Diese ganzen Untersuchungen und Tests, das dauert ja sicher, bis das zu einem Ergebnis führt, oder? Es kommt ja nicht sofort alles.
Das Ergebnis zur Identität gab es dann 2 Tage später, am 15. Februar. Eindeutig auch aus der Rechtsmedizin, dass die Tote Susanne P. ist. Aus der Spermaspur, die gewonnen wurde, versuchen die Ermittler dann auch eine DNA-Spur zu extrahieren, die ihnen dann für die weiteren Ermittlungen hilft. Das dauert allerdings auch seine Zeit und da gab es kein unmittelbares Ergebnis.
Es gab ja noch die anderen Ansätze, die die Polizei verfolgt hat. Den Benzinkanister, über den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, mit den Tankstellenaufnahmen, die sich die Beamten besorgt haben. Was ergibt das?
Sie haben mehrere Tankstellen angefragt im Umkreis. Es ist halt sehr schwierig, denn die Aufnahmen werden nie lange im Archiv gespeichert. Es war ein überschaubarer Zeitraum, aber das Ergebnis war, Es war niemand auf den Aufnahmen zu sehen, der einen Kanister, der da benutzt wurde, im fraglichen Zeitraum betankt hat. Also kein Ansatz, der sich weiter verfolgen ließe.
Wir haben im Moment also die rechtsmedizinische Untersuchung, wo einige Ergebnisse noch auf sich warten lassen. Wir haben die Zeugenbefragungen, wir haben die Tankstellen-Videoauswertung. Was passiert noch in diesen ersten Stunden?
Die Ermittler gehen jetzt den nächsten Schritt. Sie wenden sich an diesem Sonntag auch noch an die Öffentlichkeit. Sie geben eine Beschreibung von Susan P. heraus, suchen nach Zeugen, wenden sich also an die Medien. Und die Resonanz in der Region ist sehr groß. Der Fall erregt sehr viel Aufsehen, denn Zwickau ist eine ziemlich große Stadt. Doch es ist immer noch so, dass die Menschen sich da noch, zum damaligen Zeitpunkt zumindest war es so, viel untereinander gekannt hat, wenn man das so sagen kann. So hat es mir zumindest Gunnar Tichy beschrieben, der Leiter des Senders Radio Zwickau.
Man wusste nicht viel. Die Polizei hat aus völlig nachvollziehbaren Gründen ja nur das herausgegeben, was für ihre Ermittlungsarbeit wichtig war. Wir als Journalisten, Redakteure waren natürlich dennoch hinterher, mehr rauszubekommen. Es ist unser Job. Es war ein Zwickau-Stadtgespräch. Zwickau war ein Aufruhr. Es wird eine Brandleiche gefunden, eine Frau. Es wurde in den sozialen Netzwerken diskutiert. Wer könnte das sein?
Und dann schicken sie ihren Praktikanten los. Der ist ungefähr im selben Alter wie das Opfer. Er soll sich doch mal umhören, ob jemand diese junge Frau kennt. Das tut er dann auch. Er hört sich um.
Und wir beide kennen das ja als Journalisten. Die erste Handlung ist auch, die Polizei nochmal um ein Interview zu bitten. Dann häufig mit der Hoffnung, doch noch ein paar mehr Infos zu bekommen, als sie in der Pressemitteilung stehen. Und so macht das dann auch dieser Radiopraktikant, beschreibt Oliver Wurdak. Er war damals Pressesprecher bei der Polizei Zwickau.
Radio Zwickau war ein Radiosender von mehreren, die entsprechend O-Töne haben wollten. Und bei Radio Zwickau liegt es nahe, dass da auch jemand vor Ort kommt und entsprechend das Interview hier in der Dienststelle durchführt, eben nicht per Telefon. Und so ist das auch in diesem Falle abgelaufen. Da kam praktisch jemand, der sich als Praktikant vorgestellt hat für Radio Zwickau und hat dann ganz normal zum damaligen Gegenstand, also die beiden Medieninformationen, die wir zu diesem Fall gesteuert hatten, dazu mit mir letzten Endes ein Interview durchgeführt.
Das ist also so eine typische Praktikantenaufgabe. Was ist dieser Praktikant denn für ein Typ?
Er hatte schon länger beim Radio als Praktikant gearbeitet, mehrere Monate. Ein bisschen ungewöhnlich war, in seinem Lebenslauf stand, dass er früher als Gebäudereiniger gearbeitet hat, aber die Bewerbung war gut, die er abgegeben hat bei Redaktionsleiter Gunnar Tichy. Und der war damals von ihm überzeugt, auch seine Art und alles, das Komplettpaket, das hat er zumindest damals so erzählt.
Ein sehr freundlicher, aufgeschlossener Mensch, sehr zurückhaltend in seiner freundlichen Art, also nicht aufdringlich, nicht irgendwie aufgesetzt fröhlich, aber ein sehr sympathischer Typ. Er hat die typischen Praktikantentätigkeiten absolviert. Also in dem Radio muss man dann auf die Straße und muss Originaltöne einfangen, Umfragen machen. Er hat die ein oder andere Pressekonferenz besucht, wenn eben welche auf demselben Zeitpunkt lagen, die wir eben nicht alle gleichzeitig besetzen konnten. Dann waren es Pressekonferenzen, wo er dann mitgeschrieben hat, wo Töne Interviews geholt hat. Und wir haben das dann hier in der Redaktion, ich meistens, verarbeitet. Also er hat selber an diesen Beiträgen nicht gearbeitet. Er war also sozusagen jemand, der das eingeholt hat. Und zur Reife oder geschrieben, zur Reife gebracht haben wir das dann.
Und wie hat er sich so angestellt? War das sein Traumjob? Hat er da was blicken lassen?
Der Redaktionsleiter hat vermutet, dass er eigentlich vielleicht Radiomoderator oder sogar DJ sein wollte. Aber dafür hat es wohl nicht gereicht. Auch journalistisch nicht. Er hat zwar zuverlässig gearbeitet, durfte daher als Praktikant auch mit den Firmenautos herumfahren. Das war ein Smart und ein Transporter, ein Sprinter.
Und dann gelingt diesen Praktikanten aber was, das anderen Reportern nicht gelingt in dieser Kürze der Zeit.
Unglaublicherweise hat er innerhalb kürzester Zeit tatsächlich ein Foto der Toten aufgetrieben. Das hat dem Radiosender unter den Berichterstattern einen Vorteil verschafft, beschreibt Gunnar Tichy.
Es war ja auch so, dass die anderen Medien nicht geschlafen haben. Auch die anderen Medien waren dran an dem Fall. Die Zeitungen, der Boulevard, die waren dran. Die waren auch immer quasi kurz davor, die Identität oder den Fall so für sich zu lösen. Und wir haben da quasi mit recherchiert und da ergab sich das eine mit dem anderen und in dem Falle waren wir mit dem Foto halt wahrscheinlich die schnellsten. Also dieser Wettbewerb um Informationen spielt da natürlich auch eine Rolle.
Aber wie dieser Praktikant an das Foto gekommen ist, das hat er nicht verraten.
Nein, das hat er natürlich nicht verraten. Die Redaktion fand es aber auch nicht ungewöhnlich, weil man sich ja, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, auch in Zwickau gut untereinander kennt, wenn man so im gleichen Alter ist, erst recht über mehrere Ecken. War das eben im Bereich des Möglichen.
Und welche Reaktionen gibt es da jetzt, wo das Bild von Susanne P. in der Welt ist?
Es gibt Reaktionen, unter anderem diese, dass sich der Ex-Freund von Susanne P. bei der Polizei meldet. Die Polizei war ihm eh schon auf der Spur, denn er war ja auch einer der in Frage kommenden Personen. Er kam auf die Dienststelle mit seiner neuen Freundin und er hatte ein relativ klares und nachvollziehbares Alibi. Es ist also so gewesen, dass er zur vermeintlichen Tatzeit im oberen Vogtland war und ist dort in eine Polizeikontrolle geraten. Er musste dort sogar ein Verwarngeld bezahlen und konnte davon sogar noch den Quittungsblock vorzeigen. Das war alles nachprüfbar. Und die Aussagen von ihm und seiner neuen Freundin waren sehr schlüssig, sodass er als Täter sozusagen ausgeschlossen werden konnte. Aber von ihm wurde natürlich auch eine Vergleichs-DNA-Probe genommen.
Und dieser Test ist dann natürlich aber negativ.
Richtig, die Tests haben ergeben, dass er nicht in Frage kommt, genauso wenig wie der aktuelle Freund des Opfers. Und damit standen die Ermittler wieder am Anfang.
Und damit wächst dann natürlich auch wieder der Druck auf die Ermittler. So hat es Kriminalhauptkommissar Jan Staus damals im Interview beschrieben.
Die Presseschlagzeilen lauteten damals natürlich: junge Frau nach der Disco getötet. Das wirft natürlich schon ein schlechtes Licht auf die Stadt Zwickau. Es gab viel Aufregung. Es gab auch viel öffentliches Interesse, das muss man einfach sagen. Das hing damit zusammen, dass unser Opfer sehr bekannt war in der Stadt Zwickau. Es war auch relativ schnell ein Bild von ihr in den Medien. Und so gab es dann doch starkes Interesse seitens der Bevölkerung. Und wir hatten halt das Problem, dass wir natürlich auch unter Druck standen, da wir wussten, der Täter ist nicht gefasst. Das nächste Wochenende naht, die nächste Disco naht, es könnte zu weiteren Opfern kommen.
Das heißt, auch diese ganzen Zeugenaussagen führen ins Leere, die die Polizei bis dahin gemacht hat oder auch die Auswertung der Handydaten?
Die rechtsmedizinische Untersuchung brauchte Zeit, genauso ist es auch mit den Handydaten. Vielleicht mal ein Beispiel, es waren allein über 1000 Textnachrichten, die sich zum Beispiel Susanne P. mit ihrem neuen Freund geschrieben haben. Die hatten sie in kurzer Zeit ausgetauscht. Auch das lag ja damals den Ermittlern zur Auswertung vor. Da mussten die durchschauen, um sicherzugehen, dass da nicht noch irgendwas zu finden ist. Und bis das alles aufbereitet ist, das dauert ein paar Tage. Dann gab es noch die sogenannte Funkzellendatenauswertung. Schwieriges Wort. Und da wurde halt festgestellt, dass das Handy von Susanne P. sehr lange Zeit an war. Man hat das gesehen, als sie in der Disco war, war es an, bis zu ihrer Tötung. Erst dann wurde es ausgeschaltet. Und weiterhin gab es auch Zeugenaussagen zum Fall mittlerweile, muss man sagen. Aber all das und auch diese Zeugenaussagen waren nicht von der Qualität, dass man schon zu einem konkreten Verdächtigen gekommen ist.
Die Leiche wird also am 13. Februar gefunden. Soweit waren wir schon. Am 15., zwei Tage später, steht dann fest, es handelt sich tatsächlich und eindeutig um Susanne P. Das hat also dann auch die rechtsmedizinische Untersuchung bestätigt. Und ihr Ex-Freund sowie ihr aktueller Freund, die können als Tatverdächtige ausgeschlossen werden. Und dann kommt der Morgen des 17. Februar, Sandro.
Ja, ganz früh am Morgen war Kriminalhauptkommissar Jan Staus schon in der Dienststelle. Und da kommt dann ein Mitarbeiter auf ihn zu.
Ich werde nie das Gesicht des verantwortlichen Kriminaltechnikers vergessen, der mir strahlend entgegenkam auf dem Gang und sagte, es gibt einen DNA-Treffer. Es ist so gewesen, dass die DNA-Spur, welche aus der Spermaspur extrahiert worden ist, nicht die einzige DNA-Spur war. Es wurden auch in diesen Textilresten noch DNA-Spuren gefunden, welche identisch waren. Und alle zusammen ergaben im Abgleich mit der DNA-Datei einen Treffer. Und dieser führte uns dann zu dem Patrick R. aus Zwickau.
Treffer heißt, dieser Mann ist schon mal polizeilich in Erscheinung getreten.
Er hatte schon ein paar Dinge auf dem Konto. Ermittler Jan Staus hat es mir gegenüber damals so ausgedrückt, jugendtypische Straftaten, was auch immer das heißt. Später hat sich das dann nochmal gesteigert, Sachbeschädigung, Einbruch, Brandstiftung. Er hat wohl seine elterliche Garage damals angebrannt, warum auch immer. 2006 ist das gewesen und dabei ist dann auch diese DNA-Spur entstanden, die ihn jetzt überführt hat.
Okay, das sind ja tatsächlich nicht unwesentliche Straftaten. Das heißt, die Polizei ist dann vermutlich auch gleich unterwegs, auf dem Weg zu ihm, wenn er aus Zwickau kommt?
Die Staatsanwaltschaft wurde verständigt. Die haben dann sozusagen alles vorbereitet für eine vorläufige Festnahme. Die Ermittler sind nicht mit dem SEK, sondern mit einer, sicher, wie sagte Jan Stauers, eine Spezialtruppe zur Wohnung gefahren, haben da geklingelt. Und Patrick R. hat die Tür aufgemacht und hat sich widerstandslos festnehmen lassen. Jan Stauß war selbst nicht dabei. Kollegen haben ihm später die Situation geschildert.
Der Patrick, er war sichtlich überrascht, die Polizei vor seiner Tür zu sehen, ließ sich auch widerstandslos festnehmen und wurde dann zu unserer Dienststelle gebracht.
Er wird dann erkennungsdienstlich behandelt, wird körperlich untersucht, das passiert in solchen Fällen immer. Da war dann auch ein Rechtsmediziner dabei, wegen eventueller Tatspuren, die dann noch festgestellt werden können. Es werden, und in diesem Fall wurde es auch, eine DNA-Probe von ihm genommen, um die dann später mit den bereits gesicherten Spuren zu vergleichen.
Und natürlich hat auch die Pressestelle der Polizei Zwickau die Nachricht erhalten, dass es einen Verdächtigen gibt, der festgenommen wurde, schildert der damalige Pressesprecher Oliver Wodak.
Wir saßen da in der Mordkommission zusammen, haben abgesprochen, was an diesem Tage so alles passieren wird. Gegebenenfalls eben, was auch die Pressestelle dort wieder als Teil mit zu leisten hat. Und dann kam eben ein Kollege, der die Treffermeldung aus dem LKA gebracht hat, dass hier ein DNA-Treffer vorliegt. Und damit war natürlich auch sofort die Personalie klar, wer sich hinter dieser Treffermeldung versteckt und auch ein Lichtbild dazu. Und wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, die Person kennst du, dann hast du doch erst letzten Tage irgendwann gesehen.
Ja, das ist ja schon mal ungewöhnlich, dass ein Polizeipressesprecher sich an das Gesicht von einem Tatverdächtigen erinnert und dass er kurz vorher sogar noch von Angesicht zu Angesicht getroffen hat.
Ja, und ist nicht der Einzige, der so einen Moment hat, muss man sagen, denn Jan Stauß geht es kurz darauf ähnlich, als ihm als leitender Ermittler der Tatverdächtige vorgeführt wird.
Als er zu mir ins Zimmer geführt worden ist und wir uns direkt gegenüberstanden, ist uns beide aufgefallen, dass wir uns kennen. Tatsächlich ist es so, dass ich hin und wieder als Prozessbeobachter zu Gerichtsverhandlungen gehe, in Sachverhalten, wo ich ermittelt habe. Und er war dort einige Male als Redakteur und Verantwortlicher von Radio Zwickau mit zu Besuch. Und da die Medienlandschaften bei Gerichtsverhandlungen in Zwickau doch recht übersichtlich ist, kennt man dann das ein oder andere Gesicht.
Also, um es jetzt ganz klar zu sagen, der Tatverdächtige Patrick R. ist der Radiopraktikant.
Es ist ein und dieselbe Person, also derjenige, der kurz zuvor noch das Interview mit Pressesprecher Oliver Wodak geführt hat. Und das ist der Hauptverdächtige im Fall Susanne P.
Und das ist ja dann bestimmt auch ein Schock für den Arbeitgeber.
Ja, das kann man sich vorstellen. Radio Zwickau hat natürlich den Anruf von der Polizei bekommen. Die Polizei ist dann auch beim Sender vorbeigekommen und es gab ein Gespräch mit Gunnar Tichy.
Der Mann von der Polizei sagte zu mir: Wir haben den mutmaßlichen Täter. Und ich sagte: Schön, es ist Ihr Praktikant. Und dann können Sie sich vorstellen, was das mit einem macht. Also ich war völlig geschockt, weil man damit ja nun gar nicht rechnen kann. Das sind ja Informationen, die sind jenseits jeglicher Vorstellung. Also insofern, ich kann mich gut erinnern, dass es mir den Boden unter den Füßen wegzog.
Und von diesen diversen Vorstrafen hat Gunnar Tichy also nichts gewusst?
Er hat tatsächlich erst durch die Polizei von den Vorstrafen seines Radiopraktikanten erfahren.
Erst dann erschloss ich mir eben auch, wie diese Bewerbung zustande kam, dass er auch so gut geschrieben war. Also, dass er vorbestraft war. Glauben Sie mir, einen vorbestraften Brandstifter hätte ich mit Sicherheit nicht als Praktikanten genommen.
Ja. Also die Bewerbung, von der er hier gesprochen hat, die hat in Wahrheit nicht Patrick R. geschrieben, das hat sich später herausgestellt, sondern das war der Bewährungshelfer von Patrick R.
Und wenn wir jetzt zurück in die Polizeidirektion gehen oder schauen, währenddessen hat ja Jan Stauß begonnen, den Patrick R. zu vernehmen als Tatverdächtigen. Wie verhält sich der Patrick da?
Er will keinen Anwalt. Er will einfach sagen, was passiert ist. Aber er tischt den Ermittlern eine Geschichte auf, seine eigene Geschichte, und hält sich im weiteren Verlauf im Großen und Ganzen zurück. Er will im Prinzip verhindern, so hat es mir Jan Stauß erklärt, dass er wegen Mordes beschuldigt wird. Er hat offensichtlich eine klare Strategie, denn er gibt immer nur das zu, was ihm auch nachgewiesen werden kann.
Und was ist dann seine Version der Geschehnisse?
Die Version von Patrick R. zum Geschehen ist folgendermaßen. Er habe das Opfer von einem früheren One-Night-Stand gekannt, das war wohl mehrere Monate zuvor, und hat sie dann an diesem frühen Morgen am 12. Februar wiedergesehen und hat sich dann gedacht, naja, vielleicht gelingt das nochmal, also ein weiterer One-Night-Stand, hat in der Zwickauer Innenstadt nahe eines Parks sein Auto abgestellt. Er war damals mit diesem markanten Smart, mit dem Werbeaufdruck Radio Zwickau unterwegs. Das war ihm alles zu auffällig, deswegen hat er da woanders geparkt. Dann hat er sie angesprochen und hat tatsächlich gefragt, ob sie vielleicht einen weiteren One-Night-Stand haben wolle. Das hat sie natürlich abgelehnt. Sie hat auch gesagt, also nach Aussagen von Patrick R., dass das alles ein Fehler war. Und nach seinen Aussagen hat sie ihn zurückgeschubst und daraufhin, das hat ihn verärgert, hat er sie eben auch geschubst.
Also es entsteht eine Art Rangelei sozusagen.
Richtig, weil sie abgelehnt hat und ihn gestoßen hat, sei er ein bisschen, sagen wir mal, zornig geworden, wenn man das so sagen kann. Er hat sie geschubst, sie ist gefallen, hat sich dann beim Fallen am Kopf gestoßen und ist liegen geblieben. Dann ist er zu ihr hin, hat sie hochgehoben, hat das Blut gesehen, aber aus Angst, er könne dafür belangt werden, hat er keinen Rettungsdienst gerufen. Also man muss dazu sagen, dass er schon so ein bisschen Erfahrung hatte, weil er mal in Dresden, glaube ich, beim Rettungsdienst, beim DRK gearbeitet hat. Und ihm sind die weit geöffneten Pupillen aufgefallen, hat er damals gesagt. Daher hat er sich Sorgen gemacht und hat sie mit nach Hause genommen.
Das heißt, er holt dann doch wieder das Redaktionsauto, was ihm eigentlich zu auffällig war, und fährt damit die leblose Susanne P. zu sich nach Hause.
Richtig, ihm ist nichts weiter übrig geblieben. Er musste ja das Auto holen. Er hat sie dann auf dem Beifahrersitz in den Smart gelegt und nach Hause gefahren zu sich, trägt sie dann zwei Stockwerke zu sich hoch und stellt dann fest, dass sie verschmutzt war. Also durch den Sturz, ne, gab es irgendwie Schmutz an der Kleidung, das ist ihm unangenehm. Er zieht sie aus, wäscht sie in der Badewanne und ja, angeblich in seiner Wohnung, erst dann hat er wohl festgestellt, dass sie tatsächlich tot ist und beschließt dann, sie zu verbrennen.
Also nochmal ganz kurz zum Verständnis. Laut seiner Aussage gab es keine Vergewaltigung oder eine versuchte Vergewaltigung. Es war ein unglücklicher Sturz. Wenn wir jetzt ja aber zurückdenken an die Ergebnisse von der rechtsmedizinischen Untersuchung, das kann ja gar nicht stimmen, denn da ist festgestellt worden, dass sie erdrosselt wurde.
Nur womit? Das muss die Polizei ihm noch nachweisen. Während er dann also vor Jan Staus sitzt und aussagt, durchsuchen die Ermittler bereits seine Wohnung und da finden sie dann jede Menge belastendes Material.
Wir konnten relativ schnell nachvollziehen, dass er in der Wohnung des Opfers gewesen sein muss, da bestimmte Dinge, die dem Opfer zugeordnet werden konnten, im Kellerbereich gelagert wurden. Und er sagte dann auch selber in einer späteren Vernehmung, dass er in der Wohnung des Opfers war. Hier hat er beispielsweise ein iPod und USB-Sticks mitgenommen, weiter Parfüm und weitere Gegenstände. Und er hat dann einen dieser USB-Sticks auch beim Radiosender Zwickau angesteckt und angesehen.
Also noch einmal nachgefragt, er nimmt die Gegenstände aus Susanne P.'s Wohnung mit, einen USB-Stick unter anderem, und guckt sich den Inhalt aber im Radiosender an. Warum macht er das nicht bei sich zu Hause?
Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Er hatte keinen Strom mehr zu Hause, weil er die Rechnung nicht bezahlen konnte und nicht bezahlt hat. Er war klamm bei Kasse und daher hat er alles im Sender gemacht. Durch diesen USB-Stick kommt er auch als erster an ein Foto von Susanne P.
So erklärt sich also dieses Foto. Jan Staus hat auch erwähnt, dass Patrick R. noch andere Dinge mitgenommen hat. Ein iPod unter anderem. Lässt sich denn sagen, warum er das gemacht hat? Wollte er das irgendwie verkaufen oder hat er schon so weit vorausgedacht, dass das für seine Recherchen helfen könnte?
Warum er das alles gemacht hat, ist unklar. Warum er die ganzen Sachen des Opfers sozusagen in seinem eigenen Keller deponiert hat, das weiß man nicht so genau. Vielleicht hat er gedacht, dass er irgendwas davon nochmal benutzen kann in seiner Rolle als Reporter zum Fall sozusagen. Möglich ist das ja. Die Ermittler finden ja auch Kleidung von Susanne P. im Keller des Tatverdächtigen und die geben sie dann wiederum zur Untersuchung und da finden sie noch was.
Ein weiterer wichtiger Fund bei diesen Gegenständen des Opfers war ein Schlüsselband. Das Schlüsselband hatte einen Knoten, in diesem Knoten waren schwarze Haare festzustellen. Und das Band war zerschnitten bzw. aufgetrennt. Für uns war klar, dass dieses Band eine gewisse Bedeutung hatte zu dem Fall. Und wir wussten ja vom Sektionsgutachten, dass auch eine Halskompression stattgefunden hat. Sodass also eine unserer Theorie die war, dass der Täter das Opfer mit diesem Schlüsselband gedrosselt hat und diese Drosselung letzten Endes todesursächlich gewesen ist.
Und die Art, wie dieser Knoten ins Schlüsselband gemacht wurde, die lässt auch noch mal konkrete Schlüsse zu. Was kann man denn daraus ableiten?
Das ist kein einfacher Knoten, den er da an das Band gemacht hat. Er hat das Band also nicht einfach zugezogen, sondern er hat einen Spezialknoten, einen sogenannten Kreuzknoten in das Schlüsselband gemacht. Das muss man sich so vorstellen, da werden die beiden Stränge nicht nur einmal umeinander gelegt, sondern mehrfach. Und so entsteht dann eine Schlaufe im Band. Das hat er den Untersuchungen zufolge dann so fest zugezogen, dass er es am Ende aufschneiden musste, weil es nicht mehr zu lösen ging. Er hatte wohl Angst, dass ihn das Band verrät, deswegen hat er es dann abgeschnitten.
Okay, und das alles steht ja klar im Widerspruch zu dem, was er in der Vernehmung angegeben hat.
Ähnlich ist es bei der Kleidung, die war stark verschmutzt. Auch die wurde untersucht und hat gezeigt, dass ein Kampf stattgefunden haben muss. Mit ziemlicher Sicherheit eine versuchte Vergewaltigung, also nicht nur ein bloßes Stoßen, so wie es Patrick R. gesagt hat.
Und dann gibt's ja auch noch die Spermaspuren, für die hat er bislang auch keine Erklärung geliefert.
Genau. Er gibt halt immer nur das zu, was ihm die Mittler auch nachweisen können, also wo es für ihn auch keinen Ausweg mehr gibt. Und dann in späteren Vernehmungen sagt er schließlich, was wirklich passiert ist, erklärt Ermittler Jan Staus.
Ist es so gewesen, das haben dann die Ermittlungen, die Vernehmungen und die Einlassungen, insbesondere auch des Beschuldigten Patrick R. ergeben, als er die gewaschene Leiche bei sich auf dem Bett hingelegt hat. Sie war ja noch warm, sei er so erregt gewesen, dass er mit ihr den Geschlechtsverkehr vollzogen hat. Er sagte aber, dass es relativ schnell bei ihm zum Samenerguss gekommen ist und so ist die Spermaspur erklärt.
Das bedeutet, das alles passiert am Morgen des Samstags, 12. Februar und die Leiche bzw. das Feuer wird ja erst am 13. Februar, am frühen Sonntagmorgen entdeckt. Das heißt, was passiert denn in dieser Zeit dazwischen?
Mittlerweile hatte man ja die Ergebnisse der Handydatenauswertung. Dadurch konnte man sehen, dass Patrick R. das Handy von Susanne P. ausgeschaltet hat. Er war in der Wohnung von ihr, hat dort persönliche Dinge mitgenommen, wie erwähnt. Und er hat aber auch ganz normal weitergelebt, also in Anführungszeichen. Er ist zum Friseur gegangen, hat sich da frisieren lassen, er ist in eine Bar gegangen. Also das war schon ziemlich krass, muss ich sagen. Die weiteren Ermittlungen haben dann auch ergeben, dass er sich den Transporter von Radio Zwickau ausgeliehen hat und hat damit einen Platz gesucht, wo er die Leiche verschwinden lassen kann. Dabei allerdings hat er sich dann auf der Wiese in Lauenhain festgefahren.
Und das sind dann die Reifenspuren, von denen du am Anfang gesprochen hast.
Richtig, das waren seine Reifenspuren, die Reifenspuren von dem Transporter. Er hat dann aber wohl später gedacht, dass er ein unauffälligeres Auto braucht und hat sich dann bei seinen Großeltern das Fahrzeug der Großeltern sozusagen unter einem Vorwand ausgeliehen.
Er ist also mit dem Redaktions-Smart herumgefahren. Er hat sich spontan den Redaktionstransporter ausgeliehen. Allerdings, und das hat Gunnar Tichy dir auch im Interview erzählt, wusste die Redaktion davon gar nichts.
Nein, das habe ich nicht gewusst. Denn diese Genehmigung hatte er nicht. Er wusste aber, und das kommt erschwerend hinzu, im Nachhinein ist man schlauer, er wusste aber, wo die Papiere und der Schlüssel für diesen Sprinter hier liegen. Und er hatte einen Schlüssel für die Redaktion, weil er einfach auch zu Zeiten unterwegs war, wo er hier mal rein musste, um die Töne hier abzulegen zum Beispiel. Also das wussten wir nicht. Wir hätten es ihm natürlich nicht erlaubt. Und dass er seine Kumpels zur Disco gefahren hat, auf der Ladefläche. Das zeigte die zweite Seite des Patrick R., die wir zu dem Zeitpunkt nicht kannten. Dass er eben mit diesem Job, in Anführungsstrichen, den er hier hat, nach außen so prahlte, dass alle seine Freunde denken mussten, er ist hier ein gemachter Mann. Das haben wir erst im Nachhinein feststellen müssen.
So, und du hast es erwähnt mit dem Auto seiner Großeltern, was er sich geliehen hat. Hat Patrick R. schließlich die Leiche in diese abgelegene Gegend gefahren?
Genau so ist es. Er hat sie in einen Bettlaken eingewickelt, in den Wald gebracht, mit Benzin übergossen und angezündet.
Wie ist das denn eigentlich mit dem Auto und dem Redaktionstransporter? Finden die Ermittler da eigentlich auch noch Spuren?
Die Polizei hat natürlich die Fahrzeuge genauestens untersucht. Patrick R. hat sie offensichtlich auch gründlich gereinigt nach der Tat. Im Smart sind dennoch Spuren des Opfers gefunden worden. Das Auto der Großeltern wollten die Ermittler dann auch untersuchen, aber letztlich hat er ja da schon gestanden, dieses Auto benutzt zu haben, und das hat sich dann damit erübrigt.
Und letzte Frage noch einmal, der Kanister, der ja auch von Interesse war, wie hat sich denn am Ende erklärt, dass er überhaupt nicht auf den Tankstellenvideos aufgetaucht ist?
Dafür gab es eine ganz einfache Erklärung. Er hat sich diesen Kanister von einem Kumpel geborgt, weil er den Smart des Radiosenders auch privat nutzen konnte, hat er sich diesen Kanister besorgt, um ihn mit nach Tschechien nehmen zu können, um ihn dort voll zu tanken, sozusagen günstig tanken zu können.
Also bis ins kleinste Detail haben die Ermittler Patrick R. schließlich nachweisen können. Patrick R. ist also überführt. Er hat Susanne P. in dieser Februarnacht in Zwickau getötet. Er hat sich an der Leiche vergangen und sie später angezündet. Nur wenige Tage nach der Tat kann die Polizei ihn festnehmen. Und nun folgt der Prozess. Wann findet der statt und wie verhält sich Patrick R. da?
Im Oktober 2011 beginnt der Prozess am Landgericht Zwickau und Patrick R. gibt vor Gericht schließlich die Tat zu. Aber nicht in der Version, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Also ein Verdeckungsmord, um eine versuchte Vergewaltigung zu vertuschen. Das tut er also nicht. Das kennt man ja schon von den polizeilichen Ermittlungen. Da hat er ja das ähnlich praktiziert, hat seine Aussagen immer an die Ermittlungsergebnisse angepasst. Und ähnlich verhält er sich auch im Gerichtsprozess. Sein Ziel ist klar, eine Verurteilung wegen Mordes zu verhindern. Die Verteidigung von Patrick R. plädiert auch auf Totschlag.
Damit es am Ende eine geringere Strafe gibt. So hoffen sie zumindest. Und so wie auch im Februar das Medieninteresse groß war an dem Fall, ist es natürlich auch zu Prozessbeginn. Daran hat sich Kriminalhauptkommissar Jan Staus in einem Interview mit dir erinnert. Und vor allem, wie das alles auch auf die Familie von Susanne P. gewirkt hat, die auch beim Prozess dabei war.
Ich kann mich erinnern, dass der Gerichtssaal doch überwiegend voll war, komplett besetzt war mit Besuchern. Und die Mutter und auch die Schwester war natürlich im Prozess als Nebenkläger mit anwesend. Und die Gerichtsverhandlung ist immer so, dass im Rahmen der Beweisaufnahme auch die Details der Rechtsmedizin zur Sprache kommen, auch sämtliche Details der Ermittlungen zur Sprache kommen. Und so war es auch hier der Fall. Natürlich haben die Angehörigen betroffen reagiert. Allerdings denke ich, dass sie auch über die Zeit bis zum Prozessbeginn vorbereitet waren. Sie wussten ja bestimmte Details von uns und hatten dann auch über ihre Rechtsanwälte entsprechend Akteneinsicht, sodass sie im Großen und Ganzen, denke ich, schon vorinformiert waren, was sie dort hören.
Und welchen Eindruck hat der Angeklagte dann auf die Anwesenden gemacht? Was haben Sie dir da berichtet?
Ermittler Jan Staus hatte den Eindruck, dass Patrick R. sich nicht sehr reumütig zeigt. Gunnar Tichy dagegen hatte eine andere Wahrnehmung so. Das hat er mir zumindest im Interview erzählt.
Er war ein Häufchen Elends. Er war nicht wie andere Straftäter, die ich auch in meiner Arbeit kennengelernt habe, in irgendeiner Form oben auf oder hat das alles an sich abtropfen lassen. Er war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, auch seelisch, moralisch kaputt, also auch am Ende. Das konnte man sehen.
Und wie geht dieser Prozess dann zu Ende? Wie lautet das Urteil?
Patrick R. wird tatsächlich wegen Mordes verurteilt, nicht wegen Totschlags, was sein Anwalt ja wollte. Das hätte 15 Jahre Haft bedeutet. Mit dem Mordurteil jetzt ist es aber eine lebenslange Haft. Das Gericht stellte außerdem auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist also eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren oder eine Prüfung auf Entlassung nicht möglich.
Das heißt, 2011 war der Prozess, es ist jetzt bald 14 Jahre her, er wird also weiter im Gefängnis sitzen.
Davon ist aufgrund eben dieses Gerichtsurteils damals auszugehen, ja.
Nach so einem unglaublichen Fall, wie ist es denn den Beteiligten danach ergangen? Du hast die alle einige Jahre später für deinen Film getroffen. Also vielleicht fangen wir beim Arbeitgeber an. Das hält ja vermutlich noch sehr lange nach.
Man kann sich vorstellen, der Radiosender ist natürlich nach der Festnahme mit Anfragen überhäuft worden. Das hat mir Gunnar Tichy damals auch im Interview bestätigt.
Es war sehr schwierig. Wir hatten viele Anfragen von den Medien, Interviewwünsche, genau, was war das für ein Typ, wie konnte es dazu kommen? Wir hatten damals keine Interviewwünsche, wenn ich mich recht erinnere, erfüllt. Weil wir gesagt hatten, wir müssen jetzt nicht noch in diese Situation unsere Informationen hineingeben. Der klassische Satz, das sind jetzt laufende Ermittlungen, das kommentieren wir jetzt mal nicht, fiel da natürlich. Und wir wollten uns auch schützen, indem wir nicht selber noch da mit für große Öffentlichkeit sorgen, indem wir noch Interviews geben. Das heißt, wir haben das den Leuten gesagt, ja, es war so. Was soll man weiter dazu sagen? Wir waren geschockt, wir hatten mit uns zu tun.
Gunnar Tichy hat dann nach dem Urteil auch die Meldung verfasst, dass Patrick R. verurteilt wurde. Ja, und egal, wen ich auch gefragt habe zu diesem Fall, diese Geschichte, dieser Fall war für alle Beteiligten einfach eine einschneidende Erfahrung.
Dieser Fall ist für mich bis heute unfassbar. Wir schauen alle Sonntagabend Tatort. So ein Drehbuch könnte man sich nicht ausdenken, weil man sagen würde, das ist ja so an Hahn herbeigezogen, dass ein Radiopraktikant einen Auftrag bekommt, in seinem eigenen Mordfall Tätigkeiten zu übernehmen. Das hat es noch nie gegeben und ich glaube, so einen Fall wird es auch nie wieder geben. Insofern ist es eine einmalige Sache und ich wäre froh, wenn ich es hätte nicht erleben müssen.
Dieser Fall wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, auch über meinen Dienst hinaus, weil er einfach sehr viele Ungewöhnlichkeiten hatte. Und ich bin froh, dass es so schnell geklärt werden konnte.
Es ist so, dass mir zunächst die Bilder durch den Kopf gehen vom Tatort, vom Auffinderort. Dann die unzähligen Ermittlungen, die wir durchgeführt haben. Natürlich die Familie des Opfers, mit denen wir einen sehr engen Kontakt hatten. Und dann im weiteren Verlauf die ganzen Ermittlungen, wie sich Spur zu Spur gesellt hat, sodass wir ein klares Bild bekommen haben, was hier abgelaufen ist, was in der Innenstadt abgelaufen ist. Und all das hat dann zu einer gerechten Verurteilung geführt, denke ich.
Das waren Gunnar Tichy, Leiter des Radiosenders, bei dem Patrick R. damals ein Praktikum gemacht hat, Oliver Wurdack, damals Sprecher der Polizei Zwickau und Jan Staus, der in diesem Fall die Ermittlungen geleitet hat. Sandro, zurückblickend, wie siehst du diesen Fall in deiner beruflichen Laufbahn? Welchen Stellenwert nimmt er vielleicht heute noch für dich ein?
Ja, natürlich versucht man solche Geschichten nicht sehr an sich heranzulassen. Ich kann auf diesen Fall bezogen vielleicht noch sagen, bei uns lief dieser Fall ja unter dem eher schlichten Arbeitstitel der Radiopraktikant. Und dann merkt man eben, hinter dieser Geschichte verbirgt sich eine dramatische Kriminalstory mit leider viel menschlichem Leid. Und hier war es ja so, dass Susan P. ein Zufallsopfer war, ne? Für die Polizei war es daher gewiss gar nicht einfach, den Täter zu finden. Durch umfangreiche Ermittlungen haben sie es dann dennoch geschafft, ihm die Tat nachzuweisen. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Und auf ganz besonders schlimme Art und Weise beeindruckend ist es für mich auch gewesen, wie eiskalt und gezielt der Täter vorgegangen ist, wie er sich insbesondere auch nach der Tötung der jungen Frau verhalten hat. Und all das zusammen macht diesen Fall zu einem ganz besonderen, den man nicht vergisst.
Sandro, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und mit uns heute über diesen Fall gesprochen hast.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserer heutigen Folge haben, wenn sie etwas besonders bewegt hat, dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Anne Eichhorn. Danke auch an meine Kollegen Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion.
Noch sind wir nicht ganz am Ende. Hier ist Mathis Kiesig von ARD Crimetime mit einem Hinweis für Sie in eigener Sache. Denn wir sammeln gerade Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Mathis und ich sind mit ARD Crimetime wieder auf der Bühne. Mitte März beim Podcast-Festival Leipzig lauscht. Dort nehmen wir auch eine Live-Folge auf.
Und wenn Sie eine Frage stellen möchten zu unserem Podcast, die wir in dieser Bonusfolge beantworten sollen, dann schreiben Sie uns, was Sie schon immer von uns wissen wollten, an crimetime@mdr.de.
Und wenn Sie nicht mit dem Podcast hören warten wollen, bis wir diese Bonusfolge veröffentlichen, dann haben wir noch einen Tipp für Sie.
In einem neuen Podcast der ARD Audiothek geht es um eine der cleversten Businessfrauen der Welt, die ganz viele Marken managt und dadurch extrem reich geworden ist. Hören Sie doch mal rein.
Na, wer ist Deutschlands bekannteste Frau nach Angela Merkel? Ich glaube, der Name, der jetzt kommt, wird nicht jedem gefallen. Aber es ist so. Heidi Klum.
So ein Blödsinn.
Nee, wirklich jetzt. Heidi Klum ist Deutschlands erfolgreichste Selfmade-Frau ever. Und das ist kein Zufall.
Irgendwie sehen die Leute nicht, was im Potenzial die haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich machen soll.
Komischerweise hat diese Geschichte, wie Heidi Klum so erfolgreich geworden ist, noch nie jemand komplett erzählt.
Ich wusste genau, dass sie dann liefern würde.
Seit über 30 Jahren macht Heidi Klum Karriere. Mit Skandalen, mit Hypes, mit Erfolg, mit Glamour.
This would be the equivalent of a viral moment.
Wir erzählen sie also, die Geschichte der Karriere von Heidi Klum. Von ihren Anfängen als unbedeutendes Katalogmodel.
Die Konkurrenz ist riesig groß. Jedes Topmodel ist hier, jedes Supermodel, jede Schauspielerin, alles ist hier.
Bis zum Millionenimperium.
Ich freue mich richtig für Sie.
Ich bin Katharina Wilhelm und ich erzähle dir alles über das Imperium Heidi Klum, Catwalk zur Macht. Ab dem 12. Februar in der ARD Audiothek.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.